Herzlich willkommen bei Hevama. Wir sind heute bei der letzten Folge von unserem Zyklus Entspannung und Schlaf angekommen. Es freut mich sehr, habe ich hier eine Fachperson neben mir. Michelle, hallo Michelle.
Hallo, Barbara.
Merci, nimmst du dir heute Zeit, für ja, das Thema ein bisschen anzuschauen, Schlaf in der Familie und Entspannung. Ich glaube, die wir ein bisschen ausklammern, wir konzentrieren uns vor allem auf den Schlaf. magst du erzählen, was deine Arbeit ist?
Mhm, sehr gerne. Merci vielmals für die Einladung zu diesem Podcast. Ja, ich habe eine lange Schlafgeschichte mit meinen eigenen Kindern. Und habe dann einfach nicht die Hilfe gefunden, die ich mir gewünscht hätte. Und habe dann, jetzt, als die Kinder grösser sind, mich auf die Suche gemacht nach einer Ausbildung. Und habe die dann bei Bianca Niermann in Deutschland machen. Gerade noch vor Corona, genau, und bin seitdem dran, jetzt Familien zu helfen, wo die Kinder nicht schlafen können. Hauptsächlich zwischen 6 Monaten und 3-jährig. Aber ich habe auch viele Familien, wo die Kinder älter sind und die Schlafprobleme vielleicht immer noch vorhanden sind.
Ja, also sogar mit älter als 3-jährig.
Genau.
Ja. Ja. Wie ist es mit denen, die jünger sind als 6 Monate?
Das sind vor allem solche, die an mich gelangen, die mit dem ersten Kind zum Beispiel schon im Schlafcoaching waren und dann nicht wieder die gleichen Sachen wollen, so machen, wie es vorher war. Und die melden sich dann und dann tun ich sicher ein bisschen besprechen, was könnte man schon machen, was wäre vielleicht hilfreich. Aber rein von der Hirnentwicklung her sind viele Sachen im Schlafen erst ab dem 6. Monat wirklich sinnvoll, wenn man es dann angeht, um daran etwas zu ändern.
Das ist eigentlich noch gut zu wissen. Also es braucht wirklich die 6 Monate, bis die Hirnentwicklung so weit ist, dass man mit den Kindern ja, etwas machen kann, was auswirkt auf den Schlaf.
Ja, es gibt viele Kinder, die Zeichen schon so mit 4-5 Monaten irgendwie das Gefühl haben, man könnte etwas machen. Aber grundsätzlich ist es so ab dem 6. Monat. Und ganz wichtig zum Schlafen ist auch ein bisschen die Objektpermanenz, die man mit 8 Monaten bekommt. Dass das Kind wirklich weiss, dass die Mama da ist, auch wenn es sie vielleicht gerade nicht sieht oder nicht einen halben Meter nebendran ist. Und das ist ja zum Schlafen, gerade wenn man nicht mehr im Elternzimmer schläft, dann wichtig, dass man das auch realisieren kann, dass die Eltern nicht weg sind.
Ja.
Auch wenn man sie gerade nicht
das sieht. Das braucht es unbedingt.
Ja.
Magst du noch etwas sagen zu deiner Ausbildung, was du hast gemacht? Ich habe ja die auch gemacht und ich glaube ja eine spezielle Sicht auf den Schlaf oder auf die Begleitung von Familie.
Also ich finde bei Frau Niermann einfach sehr gut, dass es immer ein Gesamtblick ist auf die gesamte Situation. Und dass es nicht so Standardsachen gibt, wo alle Familien das genau so machen müssen. Sondern dass man wie wirklich die einzelne Situation anschaut. Und klar, die Schlafbiologie die bleibt eigentlich immer gleich. Aber von Familie zu Familie gibt es einfach Unterschiede. Es gibt von Kind zu Kind Unterschiede. Und dort ist es mir ganz wichtig, und das hat sie uns eben so vermittelt, dass man sich wirklich ein Bild macht von dieser Familie, wie die leben, wie die miteinander sind, was ihre Werte sind, was ihnen wichtig ist. Und es bringt dann nichts, wenn ich jemandem, der gerne ein Familienbett hat, sage, ihr müsst euer Kind in ein Gitterbett und in ein anderes Zimmer. Mhm. Und dann gibt es aber sicher Situationen, wo vielleicht das die Lösung ist, damit alle zur Ruhe können finden. Und das habe ich in dieser Ausbildung sehr cool gefunden, dass das dort wirklich viel Augenmerk ist drauf gewesen. Und wir haben auch Fälle, schon während der Ausbildung haben wir uns Familien suchen, die wir wie betreut haben, und dann hat sie uns dann geholfen. Und ja, dann nach dieser Ausbildung, es war mir fast wie zu kurz gewesen, oder wie zu wenig tief, aber die Arbeit hat mich sehr, sehr fasziniert. Und auch die Erfolge, die man wirklich gesehen hat. Und ich habe dann fast ein Jahr lang noch Supervision genommen, immer wieder mit Fällen, die ich betreut habe, dass ich wirklich die mit ihr besprochen habe und dort noch habe versucht, viel dazu zu lernen.
Ja.
Ich habe noch viele Bücher gelesen, tue mich auch gerne mit Psychologen unterhalten, über Sachen, die ich vielleicht in dieser Ausbildung nicht habe gelernt habe, mit Hebammen, weil ich sehr spannend finden, eben auch diese Sichten wie in die Arbeit einzubauen.
Das klingt nach einem grossen Bild, das du dir schlussendlich machst von einer Familie. Es ist viel Arbeit, sich dort wirklich die Leute auch kennenzulernen.
Ja, das ist mir wirklich extrem wichtig. Und es braucht auch viel Zeit. Und die will ich mir wirklich nehmen, damit ich wirklich hören kann, was nicht einfach nur eine Frage, sondern was ist auch noch hinter dieser Frage. Mhm. warum wollen sie die Frage beantwortet haben. Oder mir ist so ganz wichtig, mit Ziel zu schaffen. Also was ist am Schluss das Ziel? Weil das Ziel muss ja nicht zwingend sein, dass das Kind alleine an einem Ort schläft. Aber vielleicht ist das Ziel, dass das Kind schläft, ohne dass man es muss tragen muss.
Ja.
Und das ist dann eine andere Herangehensweise, als wenn jemand will, dass das Kind zum Beispiel mit dem Geschwister im Zimmer schläft.
Ja.
Oder so. Ja. Ja. Und ich finde es auch immer wieder interessant, weil keiner von all diesen Fällen, die ich hatte in den letzten 5 Jahren, war wieder anders gewesen. Es waren immer andere Lösungswege und andere Ziele.
Ja. Also ist es sehr wichtig, dass man individuell auf die Situation schaut.
Ja, sehr. Ja. Und das ist mir auch wichtig. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen Respekt hatte vor diesem Podcast. Weil ich denke, wenn ich dann etwas sage, heisst es dann, es ist überall so. Und das ist mir wirklich ganz wichtig. Das ist es nicht. Ich probiere, die Familien individuell zu beraten, was in ihrer Situation das Beste ist.
Ja.
Und wie sie etwas angehen könnten. Und dort fällt einfach nicht allen alles gleich leicht oder schwer. Und ich probiere dort dann auch, auf die Mütter oder auf die Väter einzugehen und zu fragen, warum fällt dir das und das schwer? Und könnten wir das anders machen? Wäre etwas anderes besser, einfacher für dich? Oder, ja. Und das ist mir wirklich sehr ein Anliegen.
Also, dass wir wirklich nochmal betonen, es ist immer eine individuelle Angelegenheit, Schlaf. Ja. Es gibt verschiedene Lösungswege. Und das, was wir heute bereden, stimmt nicht für alle, aber vielleicht kann man gleich etwas für sich herauspicken.
Genau.
Gut. Ja. Ich glaube, so der Hauptteil des heutigen Gesprächs wird sicher sein, was sind die Herausforderungen des Schlafs in diesem Alterssegment und so ein bisschen Tipps, wie man das fördern kann, dass eben besseren Schlaf zu einem besseren Schlaf kommt und was man vielleicht auch vermeiden könnte, schon im Vorfeld, dass es gar nicht in so eine Situation kommt. Was siehst du in deinem Arbeitsalltag, in deinen Coachings, wo liegen die Herausforderungen beim Schlaf?
Mhm. Also ich finde, grundsätzlich muss man mal verstehen, dass der Schlaf wirklich ganz wichtig ist für alle Familienmitglieder. Sowohl für die Eltern wie auch für die Kinder. Und man muss manchmal einen Mittelweg finden, damit möglichst man zu diesem Schlaf kommt. Weil er einfach wichtig ist für die Entwicklung, für die Gesundheit und gerade bei den Eltern auch für ihre psychische Gesundheit, damit sie den Weg, den langen Weg, der vorne ist mit ihren Kindern, damit sie den wirklich auch gut gehen können. Und dort sehe ich wirklich die Herausforderung drin, dass man erstens mal einfach auch ganz viele Mythen von dem Schlaf gehört und sieht und liest, wie das dann sein soll und wie es dann gesungen soll sein für die Kinder und so und bedürfnisorientiert. Und das finde ich wirklich eine Herausforderung, sich dort nehmen können, wie einen Punkt, oder wie soll ich sagen, einen Fixpunkt zu finden, wo man sich ein bisschen daran orientieren kann. Weil man kann 1001 Buch lesen und irgendwie jedes Mal soll man es ein bisschen anders machen. Einmal soll man das Kind nach bei sich haben, dann soll man es wieder nicht nachhaben. Und das finde ich ist eine grosse Herausforderung. Was ich schade finde, ist, dass man nicht mehr weiss über die Schlafbiologie. Weil dort ist es eigentlich ganz klar, dort ist es auch nicht so individuell, sondern dort ist eigentlich ziemlich viel, würde schon erklären, wenn man jetzt wüsste, wie das Kind schläft. Dass es eben zum Beispiel häufig aufwacht in der Nacht. Dass das völlig zu einem normalen Schlafverhalten gehört. Und nicht, dass man das Gefühl hat, ah, mein Kind das wacht immer auf und es hat keinen guten Schlaf. Und wenn man dort ein bisschen mehr wüsste, fände ich, würde es schon ganz viel von dieser Herausforderung vom Schlaf rausnehmen.
Also wenn man wie Biologie eigentlich würde verstehen,
ja,
dann würde man sich auch nicht den Stress machen mit dem ganzen Umfeld. Oder man hört ja immer, mein Kind schläft durch und weiss selber, mein Kind schläft noch lange nicht durch.
Genau.
Oder, und das Nächste ist dann aber auch wieder anders. Also, und dann merkt man dann auch, eigentlich grundsätzlich wäre es ja auch gleich. Und gleich ist jedes wieder individuell,
ja,
anders.
Ja. Oder? Und das mit dem Durchschlafen, das ist immer so, das ist fast so wie ein Pokal, oder? Mein Kind schläft durch. Und wir vergleichen auch nicht vergleichen, wenn das welches Kind hat können laufen konnte oder wenn das es irgendwie 3-Wort-Satz können sagen oder mit 5-Wörter-Satz. Und Schlafen, es ist mir ganz wichtig, Schlafen ist eine Fähigkeit, die man erlernen muss. Das kann man nicht einfach so. Und dort müssen wir uns einfach ein bisschen Zeit lassen, dass man das lernen kann. Und wenn man zum Beispiel weiss, dass man beim Skifahren muss auf die Kante stehen, damit es bremst, dann hilft es. Und beim Schlafen, finde ich, wenn man etwas mehr von Biologie wüsste, dann wäre es etwas einfacher, die Kinder zu begleiten, dass sie das wirklich lernen können.
Ja.
Ganz wichtig bei Schlafbiologie finde ich eigentlich, dass man versteht, dass es zwei unterschiedliche Schlafphasen gibt, im Sinne von, es gibt einen REM-Schlaf und es gibt einen Non-REM-Schlaf. Und der REM-Schlaf heisst Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Das bedeutet, so viel wie der Schlaf ist bewegt, er ist unruhig. Und die Anteile gibt es in der Nacht und dann gibt es Non-REM-Schlafanteile, das ist der Tiefschlaf. Und dort ist das Kind wirklich ganz ruhig, weil es eben so tief schläft, dass es auch nicht sofort aufwacht. Das finde ich mal, ist etwas ganz Wichtiges, dass man versteht, es gibt verschiedene Schlafarten, die sich in der Nacht wie wiederholen oder abwechseln. Und das Zweite, was ich sehr wichtig finde zum Wissen, ist, dass das Kind immer nur so Schlafkurven hat und immer wieder aufwacht. Und die Kurven sind nur 45 bis 50 Minuten und dann ist das Kind wieder wach. Und die Erwachsenen, ihre Schlafkurven gehen 90 Minuten. Das heisst, die Kurven der Erwachsenen und der Kinder, die sich eigentlich wie beissen, weil immer, wenn die Erwachsenen im Tiefschlaf sind, sind die Kinder wach. Und das ist in dem Sinne nicht das Problem, wenn das Kind die Kurven selber verbinden kann. Oder, und dort ist dann, wo ich mit den Eltern dran arbeite. Wie hat euer Kind gelernt zum Einschlafen? Was kann es dort schon selber, wenn es das erste Mal einschläft? Und was braucht es dann beim Weiterschlafen? Und die Tatsache, dass das Kind 9-mal wach wird in einer Nacht, das kann ich nicht ändern. Das ist einfach so. Das gehört eben zu dieser Schlafbiologie, die wie fest ist. Aber wie, dass wir das gestalten können, das Einschlafen und das Weiterschlafen, das ist das, was ich dann daran arbeite.
Das ist sehr spannend. Vergleich mal noch ein bisschen drauf zu kommen. Weißt, dass wir ein bisschen hören, was triffst du an? Was können die Probleme sein, wo die Eltern zu dir kommen?
Ja, also was sehr oft antreffen, ist, dass Kind mit einem wahnsinnigen Aufwand durch die Eltern nur in Schlaf finden. Sei das Stillen, Shoppen oder Bewegung. Das sind eigentlich so die drei Sachen, die ich am meisten antreffe. Und dort ist dann einfach auch wieder die Frage, stört es jetzt jemand 9-mal in der Nacht, das Kind zu stillen, oder stört es jemand nicht? Und wenn es jemand nicht stört, wenn das für die Mama völlig okay ist und sie gut schlafen, so, dann ist das ja auch nicht etwas, wo man etwas dran ändern muss. Aber wenn das Vater verstört oder wenn das, vielleicht das Kind ist jetzt schon so alt oder es bohrt immer die ganze Nacht in dem Bett und das mit dieser Brust und so ist einfach für alle nicht mehr stimmig, dann muss man wie etwas dran ändern. Bei der Bewegung ist es so, dass es halt ein bisschen schwierig ist, weil die Bewegung unterliegt dem Reizhunger. Das heisst, wenn man mal ein Kind leicht bewegt, reicht es irgendwann nicht mehr, sondern es muss immer wie stärker bewegt werden. Und dann hatte ich schon Eltern, die wirklich Kniebeugen machen und das Kind im Trage haben oder so wie Motorli an ihre Kinderwagen montieren, damit der Kinderwagen wackelt zusätzlich oder Steine am Dondolo, damit das Dondolo noch mehr federt. Das sind dann einfach Sachen, die eigentlich mal harmlos haben angefangen mit ein bisschen Bewegen im Arm zu einfach wahnsinnig anstrengenden Nachtaktivitäten, wenn man dann immer das Kind so fest bewegen muss, alle 45 Minuten.
Das ist auch der Bau und die Feder wiegen und so.
Genau.
Genau, das geht um das Gleiche.
Ja, und das kann man eigentlich so vergleichen mit dem Sport bei unseren Erwachsenen. Oder wenn wir 30 Minuten joggen, dann kommt irgendwann der Moment, wo wir uns nicht mehr gleich gut fühlen nach 30 Minuten und dann gehen wir 35 oder 40.
Für das wir uns ein bisschen vorstellen können, von was du redest, magst du ein Beispiel geben? Oder hast du irgendetwas, das passen würde?
Also, ich habe zum Beispiel erzählen von einer Familie, die ihr Kind hat im Trage hatte, vielmals zum Schlafen. Und auch hatte drinnen gehabt, weil sie sich gerne bewegt haben und dass das Kind so wie dabei war und das für sie praktisch war. Und er hat das Kind natürlich gelernt, dass Schlafen etwas mit sich bewegen zu tun hat. Weil die Kinder wissen ja nicht, wie man schläft. Also sie fragen ja nicht, die sagen ja auch bei den Coachings, uns Kind fragt ja Kita nicht der Kollege, du, wie schläft man bei dir daheim und so, was machen deine Eltern, damit, bevor du einschläfst. Und die Bewegung funktioniert natürlich gut als Beruhigung, weil wenn wir uns bewegen, dann wird Serotonin ausgeschüttet, das Glückshormon. Und es beruhigt. Und wenn wir dann unsere Kinder bewegen, dann beruhigen sie sich. Und das muss man vor dem Schlafen, weil wenn man sich nicht hat entspannt, kann man nicht einschlafen. Genau. Das ist eine Hormongeschichte. Vielleicht kommen wir später auf das noch zurück. Und dann hat das Kind wie gelernt, okay, ich muss in einer aufrechten Haltung sein zum Schlafen und ich muss bewegt werden. Und dann ist der Reizhunger gekommen und dann hat man nicht mehr einfach im Trage laufen, sondern man hat immer wie mehr oder eben auf den Bau oder so, damit es intensiver wird, damit das Kind sich noch wohlfühlt mit dem und sich kann beruhigen. Und dann wird es natürlich irgendwann anstrengend, weil dann das Kind alle 45 Minuten wieder wach ist und wieder ins Trage wird.
Also wie der gleiche Reiz braucht, um wieder einzuschlafen.
Genau, um wieder weiter schlafen. Und bei solchen Beispielen ist es zum Beispiel auch sehr schwierig. Die Kinder kann man ja dann fast nicht aus dem Trage ablegen. Oder? Und man muss sich das wie so vorstellen, dass eine wahnsinnige Umlagerung vom Körpergefühl verursacht, wenn man ein Kind, das hockend ist, dann flach ablegen. Und jetzt in diesem Fall, das Kind hat wirklich wie Angst bekommen, wenn es auf dem Rücken ist gelegen, weil es das Körpergefühl nicht kennt und nicht weiss, es passiert gar nichts, wenn ich auf meinem Rücken liege. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir am Anfang im Trage waren, einfach mit weniger Bewegung, die Bewegung wie ausschleichen. Weil sobald wie den Eltern klar ist, dass es Bewegung eigentlich nicht zum Schlafen braucht, sondern dass das wie angewohnt ist, können sie das dann wie reduzieren. Und das geht natürlich manchmal nicht ganz ohne Tränen, weil das ist für das Kind etwas Neues, was wie muss lernen muss. Und das gibt manchmal einfach Tränen. Wenn man dann die Bewegung ein bisschen reduzieren kann, dann kann man dann mit dem Kind am Tag, wenn es wach ist, zum Beispiel ein bisschen auf den Boden legen, dass das Kind mal merkt, es passiert gar nicht. Und viele neue Sachen muss man wie am Tag lernen, weil in der Nacht ist alles so dunkel und es ist so, man ist so müde und es ist so gefährlich gefühlt für das Kind. Und bei dieser Familie haben wir das dann so gemacht, dass sie sich viel am Tag auf den Rücken gelegt haben und mit dem Kind so hat das Büchli geschaut, also das Büchli oben und sie sind beide. Mhm. Und das Kind konnte dann wie Vertrauen fassen, dass es auf dem Rücken sein kann. Dann hat man es anfangen ablegen.
Spannend.
Ja. Und das sind dann so Wege, wo wie ich einfach mega Freude habe. Darum liebe ich die Arbeit so, weil es wirklich möglich ist, dort eine Veränderung reinzubringen. Wenn man wie so ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet, ja, was passiert denn wenn und warum sucht das Kind immer wieder und so.
Eine grosse Herausforderung im Schlaf ist ja auch, dass die Kinder nicht nur mehr nachts schlafen, sondern auch durch den Tag. Und das habe ich persönlich auch immer schwierig gefunden. Gerade mit vier Kindern, wem gebe ich jetzt Vorrang, wer schläft wann?
Genau.
Und kannst du dazu noch etwas sagen, so zu diesem Tagesrhythmus?
Mhm. Also oftmals hat man ja das Gefühl, dass der Tag mit der Nacht wie nichts zu tun hat. Es ist aber tatsächlich so im Schlaf, dass eigentlich alles, was wir im Schlafsetting lernen müssen, müssen wir wie am Tag lernen. Und ich sage aber, es ist wie das Training und die Nacht ist wieder Match. Und wenn ich untrainiert an einem Match gehe, dann weiss ich nicht, wie der Freistoss ablaufen soll beim Shooten. Dann muss ich im Training vorher einmal geübt haben. Und darum ist der Tagesschlaf ganz wichtig. Und was auch wichtig ist zum Verstehen, ist, Schlafen ist wie Skifahren. Und das muss man wie lernen. Das haben wir vorher schon gesagt. Das ist wie etwas, eine Fähigkeit, die man erlernt. Aber damit man gut lernen kann Skifahren, brauchen wir eine Piste, die nicht mega steil ist und auch nicht flach. Weil wenn es flach ist, muss immer jemand angeben. Wenn es steil ist, ist es einfach gefährlich und dann kann man einfach nicht üben, Kurven machen. Und die Piste ist wieder Rhythmus. Also das heisst, wenn ein Kind zu wenig müde ist, zu wenig Schlafdruck hat, ist es eine flache Piste. Und wenn ein Kind zu müde ist, ist sie zu steil. Und das geht beides nicht. Und darum ist der Rhythmus so wichtig, damit die Pistenverhältnisse stimmen, damit man überhaupt etwas lernen kann. Und dann finde ich, ist es natürlich nicht so einfach, wenn man mehrere Kinder hat. Aber dass, dort, wie, dass man wie schaut, dass zuerst mal das Jüngste am passendsten Zeiten hat. Weil je kleiner das Kind ist, desto weniger gut kann es wie auch die Spannung aushalten, wenn man übermüdet ist. Und ein Dreijähriges oder, ja, oder auch ein Zweijähriges Kind, die können es wie besser noch ein bisschen handeln, wenn sie übermüdet sind, als ein 6 Monate altes Kind. Und ich tue dann, wenn in einer Familie, die bei mir im Schlafcoaching ist, mehrere Kinder sind, mache ich einen Plan, wenn das welches Kind schläft. Einfach aufgrund von Zeiten, die ich aus meiner Ausbildung habe und auch, die ich jetzt mit meiner Erfahrung habe, wie etablieren konnte, wo ich weiss, dass das ungefähr funktioniert mit den Wachphasen und wenn das man wieder wie viel muss schlafen. Und dann machen wir so einen Plan und dann tun wir den ausprobieren und dann geben die Eltern mir wirklich regelmässig Rückmeldung, geben, wie das funktioniert. Und dann tun wir den immer wie mehr anpassen, damit am Schluss das so ist, wie es für die 2 oder 3 Kinder wirklich passend ist. Auch dort ist mir wieder die Individualität sehr wichtig. Es gibt Kinder, die schlafen morgen nach 2 Stunden sind sie schon wieder müde und andere nicht. Und dann nützt die Tabelle nichts. Dann findet man im Gespräch heraus, aha, das müssen wir auch ein bisschen ändern oder ein bisschen später oder so.
Genau. Aber es ist schon so, eben, es ist, am Morgen aufstehen ist schon sehr individuell. Braucht es ein Schläfchen am Morgen und braucht es ein Schläfchen am Nachmittag plus nochmal am Abend, ist aber auch altersabhängig.
Ja, das ist sehr altersabhängig. Und lustigerweise funktioniert plötzlich das Einschlafen nicht mehr, Schlafenszeiten nicht stimmen, weil wie das Kind merkt, ich weiss zwar, wie ich schlafen müsste, aber ich habe keinen Schlafdruck.
Ja.
Und dann fangen sie plötzlich wieder an und wollen wieder irgendwie an die Brust oder ins Trage oder so. Weil sie wie merken, es geht nicht. Ich weiss zwar, was meine Eltern von mir wollen, nämlich, dass sie jetzt ablegen und schlafen, aber sie können nicht, weil der Schlafdruck nicht stimmt. Und das tut sich wirklich sehr zügig auch ändern. Wie viel das der Schlafbedarf gesamthaft ist und auch wie lang das die Wachphasen sind, die altersentsprechend sind. Und das finde ich auch wichtig zu verstehen. Es ist für ein Kind extrem stressig, wenn es viel zu lang wach ist. Also so von, mit den Schlaf kürzen, damit die Nacht besser ist, halte ich wirklich nichts.
Ja. Ja, das ist nicht zielführend, oder?
Nein, ich finde es einfach nicht, weil das Kind ist dann total übermüdet und hat mega Stress und mit Stress kann man einfach nicht schlafen.
Ja. Aber was merkt man denn, wenn man so Schläfchen muss, weißt, gleich einkürzen oder wie eins kann weglassen?
Mhm. Für mich ist es sehr relevant, wenn die Eltern mir sagen, wie lange es ein Kind hat, um einschlafen. Also wenn ich jetzt als Beispiel mit einem Kind um 7 Uhr aufstehe, am Morgen aufstehen zur gleichen Zeit ist sehr relevant, weil für die Kinder gibt es wie einen sozialen Jetlag, wenn sich das zu fest verschiebt. Das heisst, sie fühlen sich wirklich so, wie wenn wir von Amerika heimfliegen und irgendwie nicht dann Hunger haben, wenn man hier isst und nicht dann müde sind, wenn man hier schläft. Und darum sage ich immer, der Morgen ist wirklich der Punkt, egal wie schlecht es die Nacht war, da muss man einfach setzen. Also da steht man auf.
Und man steht auf. Ja. Das ist mir so einleuchtend in der Ausbildung. Man tut nicht noch ein bisschen im Bett rumschätzeln und noch ein bisschen liegen und noch ein bisschen das Gefühl haben, ich als Mama kann noch ein bisschen Energie tanken, sondern es ist wirklich ein Aufstehen. Es kommt einem zu gut durch den ganzen Tag.
Genau. Und ich finde es immer sehr verständlich, dass man noch ein bisschen bleiben liegen und so. Und ich finde so, oder also ich weiss es selber, es ist mega cool, wenn man morgen noch ein bisschen mit seinen Kindern im Bett liegen kann. Aber dort sage ich auch, für das Kind ist es schwierig zu verstehen, wenn man im Bett so viele verschiedene Sachen macht. Also wie schätzeln und schlafen und spielen und essen und dass irgendwie alles auf dem gleichen Quadratmeter stattfindet. Und darum aufstehen und dann schätzeln irgendwann am Tag. Oder? Wo nicht mit dem Schlaf zusammenhängt und essen am Tisch oder auf einem Stillstuhl oder so. Und wie gesagt, das sind alles Tipps, für wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind. Ich rede da nicht von 2-3 Wochen alten Babys. Ja, was sicher viel praktischer ist, wenn man das im Bett machen kann. Genau. Aber mit den Eltern ist es wirklich wichtig, dass man aufsteht. Und dann, wenn man die Wachphasen, also die müssen sicher auch ein bisschen ausgefüllt sein, weil ein Kind, das mehr oder weniger nur immer liegt, irgendwie im Wagen und dann im Auto. Und, das ist natürlich auch weniger schnell müde. Und wenn wir jetzt abgemacht haben, das Kind schläft um 9 Uhr und dann rennt das Kind dann mega lang und findet nicht den Schlaf. Dann ist es für mich entweder ein Zeichen von, es ist zu spät, das 9 Uhr, oder es ist zu früh. Und dann probieren wir dann rauszuzwingen. Und wenn man jetzt eine Zeitveränderung macht, muss man es einfach immer mindestens für 3 Tage machen, weil nur einmal üben ist einfach nicht aussagekräftig.
An was merke ich denn? Weißt, ist es zu müde oder ist es wieder drüber?
Ja, das ist sehr schwierig und das weiss ich manchmal auch nicht, weil die Zeichen von einem übermüdeten Kind sind eigentlich meistens die gleichen wie von einem Kind, das zu wenig müde ist. Und ich probiere dann immer zuerst auf die Seite, wo ich ändert das Gefühl habe. Und ich frage auch oft, Mütter, hast du das Gefühl, es ist zu früh oder zu spät? Und meistens können sie es sagen, weil die Intuition der Mütter die ist eigentlich, oder auch der Väter, die ist so gut. Und ich finde es schade, man vertraut ihr einfach nicht mehr. Und dort probiere ich das so ein bisschen vorzukitzeln. So, hört drauf, was habt ihr das Gefühl, ist es entweder zu früh oder zu spät?
Oder hätte es gleich müssen passen?
Ja, genau.
Also es ist immer aufstehen, essen, spielen, wieder schlafen.
Ja, und am besten tut man vor dem Schlafen sich noch ein bisschen entspannen.
Ja, okay.
Genau.
Wenn ich jetzt merke, es ist wie früh, es braucht kein Schläfchen mehr. Zum Beispiel jetzt am Nachmittag ist es nach dem Mittag meistens so einen längeren Schlaf. Gehen wir jetzt mal davon aus, nicht nur eine Viertelstunde. Und dann am Abend vielleicht noch mal kurz. Das ist ja häufig so der kritisch. Schlaf habe ich aber gefunden. Weißt, wie lange lasse ich sie denn schlafen, dass sie nicht genug Schlafdruck haben? Wie merke ich denn, dass ich es wie weglassen kann?
Also den späteren Nachmittag. Ja. Also ich finde, dass man den jetzt in meiner Arbeit existiert der schon fast nicht mehr. Weil der ist entweder erst vor 6 Monaten. Und dann ist es einfach so, da gibt es auch so Kennzahlen und wir sagen dem die verbotene Zone, oder? Und das ist wie die Stunde vor dem Nachtschlaf, wo man nicht mehr schlafen darf. Und das sind sofort 3-4 Stunden, oder? Und darum ist es wie, wenn die Tagesschläfe immer wie kürzer werden und das Einschlafen mühsam ist, dann ist für mich das Zeichen, dass etwas mit den Zeiten nicht stimmt.
Ja, also... Kannst du es nochmal wiederholen? Das finde ich etwas sehr Wichtiges.
also, dass wenn die Schläfe immer kürzer werden und das Einschlafen immer mühsamer, dann stimmt etwas mit den Zeiten nicht
mehr. Ja. Weil es gibt ja wirklich auch Kinder, die einfach 4 Stunden Schläfchen machen.
Ja, das sind für mich aber keine Schläfe. Also ich zähle das wie nicht zum Schlaf, sondern das sind wirklich so die Powernapper. Und da arbeite ich ganz fest mit der Familie dran. Dass wir weniger von denen machen können und dafür längere. Weil es ist wie beim Essen, wenn wir den ganzen Tag Darwida und Zugus und Gützli essen, haben wir nie Hunger für ein richtiges Essen. Und das brauchen wir einfach.
Ja, ja. Und das ist schon sehr etwas anstrengend, oder? Also aus eigener Erfahrung, ein Kind so hatte auch nur 4 Stunden, das bringt genau nichts meistens.
Ja. Ja, oder das ist in so einer Schlafkurve, wäre das nicht mal die Hälfte.
Ja.
Das heisst, es gibt nicht mal einen Tiefschlafphasenanteil drin. Und es ist einfach auf längere Sicht für das Kind einfach auch nicht gesund und nicht zielführend, wenn man immer nur so kurz, schnell die Batterie lädt, oder?
Ja.
Und nie richtige Batterieladung hat. Und dort spielen halt dann auch wieder viele Sachen mit. Wacht das Kind auf, weil es wie an einem Ort ist, wo es zu wenig ruhig ist. Hat das Kind zum Beispiel Hunger und kann darum nicht länger schlafen. Also muss man vielleicht vorher irgendwie mit Essen etwas machen, damit es dann gesättigt kann, länger schlafen. Oder ist das Kind vielleicht einfach mega gestresst? Ist das Hormonköbeli mit den Stresshormonen einfach so voll, dass das Melatonin, das Schlafhormon, sich gar nicht richtig ausschütten kann, dass es gar nicht so in eine Entspannung reinkommen kann. Und dort gibt es dann einfach wieder viele Faktoren, die ich dann probiere, gut zu hören und herauszufinden, an was könnte es liegen, dass das Kind nur so kurz schläft. Zum Beispiel eine Umlagerung ist oft da, oder? Man nimmt das Kind ins Trage und dann tut man es nach 10 Minuten oder einer Viertelstunde legt man es ab, weil es wird langsam schwer im Sinne von, es lässt alles so hängen. Das wäre eben dann so ein Merkmal von einer Tiefschlafphase. Und dann legt man es dann ab, oder? Und dann ist es halt einfach sofort, manchmal wacht es schon vom Umlagern auf. Mhm. Und dort wäre es dann gescheiter, man würde das Kind dann eine ganze Schlafphase im Trage behalten.
Dass es wirklich mal zur Energie, also ja, ja, zur genau. so Erholung ja. kann kommen. Ja.
Und das ist auch so, fange ich eigentlich auch immer an, dass wir zuerst schauen müssen, dass das Kind mal ein bisschen anständige Schlafenszeiten hat und dann genug Schlafstunden, bevor wir dann etwas daran ändern können, wie das Kind einschläft mhm. oder wie das kann weiterschlafen kann.
Also das Augenmerk ist eher auf guten Schlaf und dann können wir es dann irgendwie so anpassen, wie man es als Eltern oder als Familie ja. bräuchte.
Genau. Dann kommt wie die Optimierung. Oder?
Ja. Ja.
Es gibt natürlich Situationen, wo guter Schlaf nicht mehr möglich ist, wenn es schon so fest mit Bewegung ist, also mhm. auf dem Bau oder so, wo das dann so nicht mehr holt, dass wir jetzt zuerst mal schauen können, dass das Kind genug schläft auf dem Bau, weil es einfach ja. so viel Stress im System ist, dass man zuerst muss, ja, das ein bisschen runterfahren muss.
Ja, ja, Ruhe reinbringen. Ja. Genau. Die Bewegung, die du vorher schon sehr schön hast geklärt, können ausschleichen.
Ja, genau.
Was sehr anstrengend
ja.
ist.
Ja. Aber es ist möglich.
Es ist möglich. Ich sage immer, du alle Bälle weg, alle Bälle weg.
Ja, genau.
Hast du das Gefühl, dass so ein bisschen die Herausforderungen sind immer angegangen?
Ja, ich habe das Gefühl.
Vielleicht noch. Es gibt ja so viele Punkte in der Entwicklung, weißt, die immer wieder ohne Schlafveränderungen verursachen. Kannst du da ein paar aufzählen?
Ich habe ein bisschen Mühe damit, wenn man immer alles so diesen Regressionen und Entwicklungsschritten und so zuschreiben. Weil ich finde, sonst sind wir irgendwie die ganze Zeit in irgendeiner Phase oder irgendeiner Regression oder so. Und da sind wir zweifellos auch. Aber ich finde, dass man auch in einem Entwicklungsschritt gut schlafen kann, wenn man das Handwerk Schlafen beherrscht. Oder? Und es ist so, dass wir ja REM- und Non-REM-Phasen haben in der Nacht. Und es ist sogar so, dass wenn wir in so einem Entwicklungsschritt sind, weil die gibt es ja, das ist ja auch dokumentiert, wenn das etwas was passiert und so. Ich will die gar nicht irgendwie wie vernötigen. Aber einfach das Drumherum, was man macht, um die, finde ich einfach nicht nötig. Und im Schlaf ist es so gut organisiert, dass dann, wenn ein Kind so einen Entwicklungsschritt macht, dass es mehr von diesen REM-Schlafanteilen hat. Das sind die Anteile, die das Hirn das Gelehrte archivieren. Und dann hat es ja dann mehr Zeit, um das zu archivieren. Und was aber nicht bedeutet, dass man weniger schläft, dass man mehr aufwacht oder dass man intensivere Einschlafbegleitung braucht. Das hat mit diesen Entwicklungsschritten und diesen Regressionen meiner Meinung nach nichts zu tun.
Was sind aber sonst Faktoren, die du kennst aus deiner Arbeit, die wirklich eine Auswirkung haben?
Ja, es sind sicher Sachen, die wie eine Entwicklung ist, wie löse ich mich von meinen Eltern? Wie können wir unsere Bindung aufrechthalten, auch wenn wir nicht mehr aufeinander oben liegen? Und das sind sicher so Entwicklungsschritte, die einen grossen Einfluss auf den Schlaf haben. Weil Schlafen ist ja eher wie alleine an einem Ort und man muss sich sicher fühlen, damit man wirklich loslassen kann. Und dort sehe ich schon Sachen, die vielleicht auf das Kind Einfluss haben. Aber dann ist für mich dort die Frage, werden die Eltern nervös? Und verlieren irgendwie total den Überblick und ihre Führungsqualität in dem Innen. Und tun sich dann wie, oder das Kind geht aus dem Boot und mhm. die Eltern kommen hinten nachher. Oder? Und dann sind einfach alle neben dem Boot und ja, niemand mehr tut das Boot steuern. Und ich finde, in so einem Entwicklungsschritt ist es elementar, dass die Eltern wie ruhig bleiben und wissen, ah ja, mein Kind lernt etwas Neues, ja, das könnte anstrengend sein für mein Kind, da muss es vielleicht mehr rennen, es hat vielleicht einen schlechteren Lohn, es hat vielleicht, ist vielleicht ein bisschen dünnhütig, es braucht vielleicht sogar ein bisschen mehr Schlaf, aber nicht, dass die ganze Welt irgendwie aus den Fugen geraten wegen so einem Entwicklungsschritt.
Mhm. Empfiehlst du, dass man sich als Eltern wie einliest, was wenn genau passiert, dass man das handeln kann, oder was gibst du an die Hand für die Eltern?
Also ich finde, es ist sicher gut, wenn man ein bisschen weiss, was das wenn passiert. Aber ich finde, es ist auch gut, wenn man einfach ein bisschen sich selber und dem Kind ein bisschen vertraut und das einfach auch ein bisschen geschehen lässt. Und das gibt dann auch weniger Stress, weil wenn ich jetzt lese, man kann in diesem Monat das und das und dann passiert das bei meinem Kind dann nicht, dann bin ich auch schon verzweifelt, weil was ist mit meinem Kind und was habe ich falsch gemacht und so. Und also, man hat ja nichts falsch gemacht und das Kind auch nicht. Es haben einfach nicht alle den gleichen Fahrplan. Und ich finde, darum ist es manchmal gescheiter, wenn man nicht zu viel liest oder zu detailliert sich das vor Augen führt, was das wenn in diesen Entwicklungsschritten vorkommt.
Also wirklich Vertrauen, auf Bindung bauen, schauen, ja, was braucht mein Kind an diesem Tag, in dieser Situation.
Ja, genau. Und nicht schauen, was Nachbarn ihr Kind und das von Schwast oder von Brütsch oder so.
Das nette Vergleichen, das wir das ganze Leben lang kennen.
Genau. Genau.
Wenn wir mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein bisschen ein Beispiel geben, weißt, von einem Abendritual, was alles könnte dazugehören, weil der Abend ist ja schon etwas sehr Wichtiges.
Ja. Also wichtig zum Verstehen ist mal, dass wir am Abend alle nicht mehr so viele Nerven haben und unsere Batterien langsam ein bisschen leer sind. Und darum finde ich, es darf auch nicht zu überstrapazieren und zu kompliziert sein, sondern es soll so sein, dass man es noch handeln kann. Und Konstanz ist etwas ganz Wichtiges im Kinderleben. Und ich finde, man muss sich gescheiter etwas überlegen, wo man wirklich durchziehen kann, auch wenn man zum Beispiel einen ganzen Tag auswärts arbeiten musste oder wenn sonst viel ist gelaufen, dass man das die Konstanz halten kann. Und was genau das dann ist, ist meiner Meinung nach für das Kind nicht so relevant, sondern dass es sich wie sicher fühlt in dem, was immer wieder gemacht wird. Und ich teile es unterteilen in zwei Sachen, und zwar in die Abendroutine. Und bei der Abendroutine gehört für mich auch so Sachen drin, wie zum Beispiel eben nochmal gestillt werden, shoppen, trinken, ein Büchlein anschauen oder auch irgendwelche Fotos oder Haustiere oder so noch Tschüss sagen. Das mache ich ja sehr viel gerne. Und Zähne putzen und das Büschi anlegen. So. Das ist für mich die Abendroutine. Und dort kann man auch noch Musik hören und dort geht es mehr darum, dass man sich wie entspannen kann, dass man wie kann mit dem Tag abschließen kann. Und dann, das ist aber noch nicht im Bett, weil es eben noch nicht schlafen ist. Und dann mache ich ein Einschlafritual und das Einschlafritual ist wie, wenn man zum Beispiel beim Essen den Essmantel anlegt, dann weiss das Kind, jetzt gibt es Essen. Und das Einschlafritual soll etwas sein, was das Kind weiss, jetzt kommt schlafen. Und das ist zum Beispiel, man nimmt das Kind auf die Chance und man hört zusammen das Musikdöseli. Oder man singt ein Lied oder man sagt einen Vers oder so. Und er gibt einen Wunsch und er legt man das Kind wie ins Bett. Weil wenn man dort ellenlänge Sachen macht, oder, dann riskiert man einfach, dass die Nerven der Eltern verloren gehen und dass das Kind so fest übermüdet ist, dass es einfach überhaupt auch nicht mehr. Es ist dann auch kein Genuss mehr, man hat gar nichts mehr von dieser Zeit. Oder? Und ganz wichtig ist mir auch zu sagen, die Kinder sind so fest müde am Abend. Und sie sind einfach noch nicht gemacht, um Hennen viele Entscheidungen zu treffen. Und ich vergleiche das immer so, dass sie wie sagen, euer Kind ist wie der Lehrling in der Firma und ihr seid der Chef. Und ihr müsst Entscheidungen fällen. Weil wenn ihr den Lehrling fragt, was wollen wir für Material bestellen, der ist dann total überfordert. Da kommt ja Schweißausbrüche über, weil er denkt, wow, was müssen wir denn alles bestellen und wie viel denn und wo denn und so. Und meiner Meinung nach die Eltern viel zu fest dort probieren, den Kindern alles zu ermöglichen und sie dürfen alles sagen und sie dürfen auslesen, wie manches Büchli und wo und was noch nach was und so. Und ich erlebe einfach, dass das für die Kinder eine totale Überforderung ist.
Vor allem am Abend. Oder? Ja. Wenn man morgen eine Auswahl gibt, ist es viel einfacher, als Im Magen, genau. Mit Müdigkeit, ja. Das Gefühl hat, es kann jetzt noch sagen, welches Bischi und welches Zahnbürstli und so, dass das wie einfach klar ist.
Ja, weil das ist ihre Übermüdung, ist das einfach alles noch viel schwieriger. Und es ist abgesehen davon für die Kinder auch durch den Tag schwierig, weil sie alle viel Auswahl haben. Weil wenn man ein 3-jähriges Kind in eine Bäckerei lässt und sagt, was hättest du gerne, das weiss ja nicht mal, wie all die Stückchen heissen in der Bäckerei. Und dann ist es einfach für das Kind viel angenehmer, wenn man sagt, willst du einen Spitzbub, das wäre das da, oder ein Weckli, das ist das, oder so. Oder? Und nicht einfach so tausend Sachen, weil man hat das Kind ja gerne und man würde nicht mal die ganze Bäckerei kaufen, das wäre ja nicht das Problem. Aber dass man dort einfach das ein bisschen aus einer anderen Perspektive anschaut, dass es wirklich eine Überforderung ist für das Kind. Und dass es dann am Abend einfach auch darf wissen, jetzt machen wir das, das und das und dann schlafen. Dass so klare Verhältnisse herrschen.
Ja, und es darf, muss nicht über Stunden gehen, sondern...
Nein. Ich bin wirklich in der Kürze liegt die Würze. Ja, ich finde, dort tut man gescheiter durch den Tag mehr so Schätzchen-Momente einbauen, als irgendwie vor dem Schlafen, wo alle müde sind und keine Nerven mehr haben. Mhm.
Und gleich verstehe ich auch die Schwierigkeit von arbeitenden Eltern, die vielleicht ihr Kind am Abend um 6:30 irgendwo holen und das Gefühl haben, sie wollen jetzt noch ein bisschen Zeit verbringen und eigentlich sind die Kinder völlig übermüdet.
Ja. Oder und dort ist dann immer die Frage, wer möchte noch etwas mehr Zeit miteinander verbringen? Ist es der ältere Teil, der gearbeitet hat, weil er möglicherweise ein schlechtes Gewissen hat, weil er weg war, weil sie finden, was man überhaupt nicht muss haben? Oder ist es wirklich das Bedürfnis des Kindes? Oder könnte man dann nicht zum Beispiel am nächsten Tag, wenn man vielleicht nicht auswärts arbeitet, die Zeit wie so ein bisschen nachholen? Ich finde, dort muss man auch ganz gut hinterfragen, wegen was machen wir noch was? Und was dient zum Schluss oder wem dient es?
Mhm. Genau. Mhm. Wie müsste die Schlafumgebung aussehen?
Das finde ich auch, ist wieder sehr individuell im Sinn von, die Frage ist, möchten wir gerne alle beieinander schlafen? Möchten wir, dass das Kind allein im Zimmer schlaft oder mit einem Geschwister oder so? Grundsätzlich, was ich empfehle, ist, dass es eine ruhige Umgebung ist, also dass weder irgendwelche Geräusche noch irgendwelches Licht, also einfach so ein Nachtlicht, das so ein bisschen zur Orientierung dient, aber ansonsten so von Lichterkettinnen und LED-Streifen und so, halte ich eigentlich nicht viel, weil ein kleiner Einschub, so wie das Kind einschläft, so muss es weiterschlafen. Das heisst, wenn wir irgendeine App haben, wo ein weisses Rauschen kommt, dann heisst das, dass man das die ganze Nacht laufen müsste, damit es wieder gleich ist, wie als das Kind eingeschlafen ist. Und da finde ich einfach, das Hirn hat ja so viel zu tun in der Nacht. Also es braucht doch nicht noch so Reize, wo es dann auch noch muss wie verarbeiten muss. Darum bin ich sehr für eine reizarme Umgebung. Und bei Kindern, die fast nicht abschalten können, habe ich zum Beispiel auch schon den Eltern empfohlen, dass sie das Büchergestell oder so wie abdecken mit einem Vorhang oder mit einem Tuch, damit es wirklich einfach reizarm wird. Ja. Und auch so das, was man kennt, nicht zu heiss und ein guter Schlafplatz mit nicht weiss nicht was alles um das Kind herum. Wovon es aber dort auch ein wichtiger Punkt ist, wo mir oft begegnet ist, dass so dort die Eltern wieder wahnsinnig gut meinen und riesen Betten kaufen für die Kinder und mit weiss nicht was alles dran und so. Und die Kinder sich sehr oft einfach verloren fühlen dort drinnen, weil sie wie ein bisschen gehalten müssen gehalten sein zum Schlafen, damit sie sich sicher fühlen.
Also irgendwo sollte so Grenzen haben in einem Bett und nicht ich bin auf einer riesen Matratze irgendwo allein.
Ja. Und dann landen wir dann auch oftmals bei diesem Gitterbett, wo eine schöne Begrenzung gibt für das Kind, wo sich aber total frei drin kann bewegen kann und dann auch nichts passiert, also die Sicherheit ist auch gewährleistet.
Ich würde gerne auch noch mit dir anschauen, du hast gesagt, du kommst ab 6 Monaten ins Spiel, aber man hat ja das Baby schon vorher, die von 0 bis 6 Monaten. Was kann man denn dort gut tun, dass man eben in eine gute Schlafsituation reinkommt?
Mhm. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich in diesen ersten Monaten nicht verrückt machen von lauter Angst, die man hat, dass irgendetwas Schlimmes daraus entstehen könnte. Oder, mein Kind schläft an der Brust und so. ich finde, die erste Zeit ist wirklich einfach so gut, wie es geht, einander geniessen und auf die Intuition hören und nicht zu viel unnatürliche Reize setzen. Oder wenn man sich überlegt, was das Kind hatte, was im Bauch war, finde ich, das ist immer ein guter Ratgeber, weil dort war es warm, dort war es so ein bewegt und dort hat man die Mama gehört oder der Papa, der mal etwas gesungen hat oder so, oder ein Musikdösel, das man vielleicht am Bauch hatte. Ich finde, das sind so Sachen, die man wie mitnehmen kann. Weil das Kind kommt wie von einem Universum auf die Welt und wenn es dort ein paar Sachen hat, die gleich waren wie im ersten Universum, finde ich das noch schön für das Kind. Und dort finde ich einfach wichtig, dass man A, nicht Angst hat und B, dass man einfach nicht Sachen davon machen darf, die man, wenn man es jetzt mal von außen betrachtet, wie schon so merkt, oh, es ist irgendwie ein bisschen komisch. Also eben so übermässige Bewegung oder so wahnsinnige Geräuschkulissen oder so, dass man dort einfach so ein bisschen ja, ein bisschen weniger finde ich mehr.
Ja. Also du sagst schön, man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Und sich vor allem an einem orientieren, was, ja. Würde, ja, was würde meinem Kind gut tun. Und ja. Nicht gegen aussen. Oder? Das ist schon immer wieder schwierig. Gerade in diesem halben Jahr ist man auch sehr sensibel, was läuft im Aussen bei den anderen ab. Ja. Dass man sich wirklich schaut, das braucht mein Kind.
Ja. Ja, und auch, was brauche ich als Mama? Weil ja. Es gibt Mütter, die möchten irgendwie zwei Wochen nach der Geburt in ein Shoppingcenter. Und andere haben vielleicht nicht, die niemand sieht oder sonst eine schwere Geburt gehabt. Und sie können noch nicht mal eine Stunde richtig hocken. Und ich finde dort auch wieder, vergleichen, das bringt einfach nichts. Das ist wirklich für nichts. Und was ich gut finde, was man in den ersten sechs Monaten machen kann, ist, sein Kind einfach auch mal auf den Rücken legen, damit das Kind merkt, dass das etwas ist, was okay ist. Und nicht, dass man es die ganze Zeit nur auf dem Arm oder im Trage hat, weil es einfach nervig die Körperhaltung vom auf dem Rücken liegen gar nicht kennt.
Mhm. Also es so verschiedene Schlafpositionen gibt.
Ja, genau. Und dass das Kind in den ersten Monaten weiss, das Kind ja nicht, dass die Mama oder der Papa noch da sind. Und dass man dort wirklich schnell reagiert. Also das Kind darf meiner Meinung nach schon an einem Ort alleine schlafen, das finde ich ist nicht das Problem. Aber dass, wenn das Kind aufwacht, dass man sofort darauf reagiert und sagt, oh ja, jetzt bist du wach und ja, ich bin immer noch da.
Ja, das gibt extreme Sicherheit. Ja. Wenn man das Aufwachen auch begleitet,
ja.
Wird das Einschlafen auch einfach.
Genau, ja. Ja. Weil es ist eigentlich der gleiche Zustand. Es ist kurz vor dem Schlaf oder kurz nach dem Schlaf.
Ja. Ja. Genau. Ab den sechs Monaten?
Ab den sechs Monaten finde ich einfach auch, dass weniger mehr ist. Also, dass man dort probiert, eine kleine Konstanz reinzubringen, dass das Kind nicht immer eine Skipiste hat, wo man nicht drauf kann, Skifahren. Und dass man wirklich einfach nicht so komische Sachen anfangen machen. Also komische Sachen, einfach Sachen, wenn man es von außen betrachtet, wo man muss sagen, ja, irgendwie ist es ein bisschen komisch, wenn wir auf dem Bau schlafen oder mit dem Dampfabzug oder so. Ja. Genau. Oder, meistens ist man sich ja völlig bewusst, oder, dass man vielleicht dort schon sich hinterfragt, was ist genau das Bedürfnis von meinem Kind, das ich dann als Antwort der Föhn hat genommen.
Mhm. Ja, meistens ist ja die Regulation von mir selber überhaupt nicht vom Kind, oder?
Ja. Oder? Und dass sich das Kind von Anfang an lernen kann, regulieren, oder? Weil, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir zwei Selbstregulationsmassnahmen. Das ist Saugen und Grennen. Und dass man das dann erweitern kann, oder? Nach sechs Monaten kann man ein bisschen knüppeln, oder? Dass man das wirklich dort unterstützt, dass das Kind sich selber regulieren kann.
Ab wann braucht es dich? Also ab wann würdest du jemandem empfehlen, professionelle Unterstützung zu fordern?
Mhm. Auch dort finde ich es ganz wichtig, dass man sich nicht vergleicht.
Mhm.
Oder es gibt Familien, die sind mega gestresst, wenn ihr Kind ein oder zweimal in der Nacht aufwacht und etwas von den Eltern braucht. Und dann gibt es Eltern, denen ist es völlig wurscht, wenn sie fünfmal den Nuki geben müssen oder so. Dass man dort gut auf sich hört, vor allem auch. Weil meistens ist es so, dass das Kind noch recht lang eigentlich von diesem Schlaf so profitieren kann, egal wie er jetzt stattfindet. Aber dass vor allem die Eltern, dass die Energiereserve der Eltern einfach darunter leidet. Und dort finde ich einfach, dort muss man einfach auf sich selber Acht geben. Weil der Weg mit dem Kind ist sehr lang. Und es braucht ganz viel Schnauf und Energie. Und wenn man das alles schon am Anfang drauf gibt, finde ich es einfach wahnsinnig schwierig. Und mir ist dort auch sehr wichtig, in der heutigen Welt heisst es immer bedürfnisorientiert, bedürfnisorientiert. Und bedürfnisorientiert ist für mich nicht nur das Bedürfnis vom Kind, sondern auch das Bedürfnis von Mama und von Papa. Und ich finde, das muss ein bisschen im Wechsel sein. Mal wird das Bedürfnis vom Kind betrachtet und dann ist halt vielleicht mal das Bedürfnis der Eltern, wo ein bisschen im Vordergrund steht und dass sich das so ein bisschen im Wechselspiel hält. Genau. Und sonst, wenn man nicht weiss, ob man etwas machen kann mit einem Schlafcoaching, dann darf man gerne nachfragen.
Genau. Ja, ich habe einfach gemerkt, in dieser Ausbildung, ich hatte so viele Aha-Momente, weißt, so Situationen, wo ich gedacht habe, wenn mir das jemand vor 10 Jahren hat gesagt. Ja. Und manchmal braucht es ja eben nichts Grosses. Es braucht nicht ein jahrelanges Coaching, sondern vielleicht mal ein Erzählen, ein Anhören. Und meistens löst sich ja etwas schon nur in dem, dass ich jemandem erzähle, wie es eigentlich läuft.
Ja. Oder? Das ist genau so. Und das ist mir auch so gegangen in der Ausbildung. Ja, ich habe mir so gedacht, oh Mann, wenn ich das hätte gewusst. So, das wäre so hilfreich gewesen. Und dann finde ich auch, also das Coaching jetzt bei mir, das überstreckt sich über 3 Monate. Und am Anfang sind wir sehr intensiv miteinander unterwegs. Also das ist auch immer individuell. Die haben es lieber sehr intensiv und die ein bisschen weniger. Das tue ich mir immer anpassen. Und dann geht es darum, dass man das, was man gelernt hat, eben die Aha-Momente, dass man die wirklich in den Alltag integrieren kann und dort Veränderung schaffen kann. Und weil ich finde, dass nur mit dem Wissen die Veränderung noch nicht gemacht ist, ist es mir wichtig, dass man mit mir Kontakt haben kann, bis die Veränderungen wirklich auch durchgeführt sind. Dass man kann, wie mir anrufen, mir Sprachnachrichten machen oder WhatsApp schreiben und wirklich die Fragen stellen, eben die konkreten, dass wir wirklich einen individuellen Weg gehen können. Ja. Und dann nach diesen 3 Monaten machen wir aber ein Abschlussgespräch und schauen, wo wir gestartet haben, wo wir sie herkommen. Und das reicht meistens völlig. Darum da reden wir nicht von irgendwelchen monatelangen oder jahrelangen Betreuungen oder Coaching oder so. Es braucht meiner Meinung nach eigentlich nicht so viel, damit es viel besser läuft.
Ja. Also ich kann mir vorstellen, die Eltern sind mega dankbar um deine Unterstützung.
Oder? Ja, sehr. Das ist wirklich cool. Wenn ich auch die Erlebnisberichte bekomme nach den Coachings, wo die Eltern das so ein bisschen reflektieren, wo haben wir angefangen und wo sind wir hergekommen. Und ganz viele Eltern sind beim Erstgespräch so, wow, nein, bei uns wird es sicher nicht funktionieren. Mhm. Und wir sind für jede Veränderung dankbar, auch wenn sie nur ganz klein ist. Und am Schluss werden die meisten fast so ein bisschen gierig nach noch mehr Optimierung. und ja, für mich ist es sehr schön, dass ich die Wege begleiten kann und dass ich diesen Familien jetzt wie die Unterstützung bieten kann, die ich gerne hatte vor 16 Jahren.
Ja, das ist schön. Wir werden dich sicher auch verlinken, hier unter dem Podcast, aber auch auf Instagram wird sicher auch noch vorkommen, dass man dich auch gut findet. Super, hey, Michelle, merci vielmals. Hast du noch abschliessend etwas zu sagen oder ist das so für dich stimmig?
Hey, ja, das ist gut. Merci vielmals. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass das eine oder andere dabei ist, wo der eine oder andere Familie etwas helfen kann oder auch ein bisschen Druck rausnehmen kann. Ja, ich wünsche alles Gute. Und allzeit guter Schlaf. Er ist wichtig.
Genau.